redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer zugeschaltet aus Köln Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Jawohl, da ist er. Hi.
Und nicht nur zugeschaltet aus Köln, sondern in zwei Tagen, also in wenigen Tagen, also wann immer ihr das hört, also vor dem 5. Februar jedenfalls, also am 5. Februar wird Matthias von Hellfeld nicht nur zugeschaltet, sondern zugereist sein, denn genau. Da gibt es das, was ist, Deutschlandfunk Nova Podcast Festival in der Berliner Urania, wo dann jede Menge mit Podcasts passiert und unter anderem wir auch irgendwie auf der Bühne sitzen und irgendwas diskutieren, richtig?
So ist das. Wir nehmen eine Sendung live auf. Die wird kurz danach dann auch ausgestrahlt.
Also wir im Sinne von Nova, ne? Also es gibt eine
Nova. Das Team von Nova rückt an und wir sollen und machen das auch gerne auf der Bühne in der Urania in Berlin das Ganze einmal aufzeichnen. Wir werden leibhaftig unsere Studiogäste vor Ort haben. Wir werden zeigen und machen, wie so ein Beitrag entsteht und wie wir den einsprechen und einspielen. Und nach einer kleinen Raucherpause, wie ich jetzt gehört habe, als Nichtraucher, gibt es dann eine Diskussionsrunde, an der du auch teilnimmst. Und da geht es so ein bisschen über Podcast und Geschichte und warum es so einen Boom gibt. Und wir versuchen uns zu erklären, warum so viele Menschen das hören, ohne auch nur die leiseste Ahnung zu haben, warum
es so ist. Ich wollte gerade sagen, da bin ich dann sozusagen als Experte und
genau.
Muss, genau wie alle anderen, die sich als genau. Podcast-Experten aufführen dieser Tage in Deutschland und weltweit, ja. So tun, als kennte ich mich aus, obwohl ich eigentlich gar keine Ahnung habe.
Sehr gut. Ja, nee, was ist... Ja, ob man Ahnung hat, ich glaube, es gibt niemanden, der Ahnung hat.
Die haben alle keine Ahnung, diese ganzen Beraterspacken, genau. Die unterwegs sind, die erzählen irgendeinen vom Pferd. Hauptsache, es klingt plausibel.
Ja.
Und man kann die Kosten dafür absetzen. Dann kauft es jeder. So funktioniert diese ganze Beraterbranche von Anfang bis Ende. Das ist, aber bevor wir uns jetzt über Berater amüsieren, ja, weil ist ja jetzt nicht so, als würden wir nicht auch gelegentlich auf diese Weise unser Geld verdienen. Wenn die doof genug sind zu zahlen. Bevor wir uns um die Beraterei kümmern wir uns doch lieber um den größten Kiffer aller Zeiten, Bob Marley.
Genau, und der hatte, glaube ich, keinen Berater.
Ich weiß gar nicht, war der überhaupt bekifft?
Ich glaube, naja, die haben schon gekifft und Drogen genommen, sage ich mal ganz allgemein, weil ja Bob Marley ist ja Reggae und Reggae ist ohne Rastafari nicht zu erklären.
Und Rastafari ist ohne Bekiffte, die
in
Erscheinung hatten, nicht zu erklären. Ja,
also es ist so ein bisschen religiöse, kultische Handlung.
Ja.
Oder religiös motivierte kultische Handlung. Und
aber übrigens so bekifft, dass ich Halluzinationen gehabt hätte, war ich noch nie. Auch nicht schlecht.
Ja, ich kann da auch nicht mitreden, weil ich das sowieso nicht gemacht habe. Und also Bob Marley jedenfalls gilt so in den Augen der Jamaikaner. Von da kommt er ja, genauer gesagt aus Nine Miles. Ein wunderbarer Name für einen Kaff in der Mitte Jamaikas. Dort wird er im Februar 1945 geboren. Und zwar von einem Elternpaar, das wirklich weiter auseinander nicht sein könnte, nämlich ungefähr 40 Jahre. Der Mann ist etwa, also sein Vater ist ungefähr 60 und seine Mutter ungefähr 20.
Was für ein Ferkel.
Und er kommt sozusagen in eine Welt hinein, die so gerade, ich sag mal, ja, entkolonialisiert worden ist. Also es gibt natürlich immer noch sehr viele Anhängsel an die Kolonialzeit und Erinnerungen an die Kolonialzeit, sowohl die britische als auch die französische und die spanische. Also es war schon sozusagen es ist eine Insel gewesen, die eben zu der Zeit, naja, also wie soll ich sagen, unterdrückt ist vielleicht nicht mehr ganz das richtige Wort, aber jedenfalls doch sehr stark noch davon geprägt war.
Postkolonial geprägt?
Postkolonial wollte ich jetzt nicht sagen, das klingt so ein bisschen sozialwissenschaftlich, der ich ja auch gar nicht bin. Aber immerhin, man kann wohl sagen, dass also in seiner Zeit, also mit seiner Geburt ungefähr, also es gibt eine neue Verfassung, Frauen dürfen wählen, es gibt so ein bisschen einen Aufbruch, sage ich mal, obwohl es eben immer noch im britischen Kolonialbesitz war. Aber in seine Wiege gelegt sozusagen ist auch schon seine musikalische Karriere, denn seine Mutter war eine Sängerin und sein Vater, man ahnt es eben schon, war britischer Hauptmann und insofern ist er auf zwei Welten sozusagen geboren und insofern spielt das, was er sozusagen als Musik hinterher verkörpert oder als Musiker verkörpert, im Grunde genommen auch in seiner Biografie tatsächlich eine extrem große Rolle. Einerseits diese sehr starke Verwurzelung in der jamaikanischen Kultur, in der Musik, in Sprache und Habitus und auf der anderen Seite eben, ich sag mal, die Verbindung zum britischen Kolonialreich einfach durch seinen Vater. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass, ist das falsche Wort, aber es ist jedenfalls einigermaßen erklärbar, dass dieser Mann eben dann auch in diesen beiden Welten in seiner Musik auftaucht und zu etwas wird, was weit, weit über die Musik hinausreicht. Also er ist nicht einfach nur ein fantastischer Musiker.
Aber was ist er denn dann noch? Weil ich habe Bob Marley nur als Musiker kennengelernt.
Naja, er ist für die Jamaikaner ist er sowas wie ein immaterielles Kulturerbe.
Ah.
Also er ist einfach ein Typ, der Selbstbewusstsein vermittelt hat, der eben dieses Ausleben des Spirituellen, dieses Rastafari vorgelebt hat, der Selbstbewusstsein zurückgegeben hat, der tatsächlich auch politisch aktiv war, der also zu seinen Lebzeiten verfeindete politische Gruppen, die also um die Macht im Lande stritten, und während eines Konzerte, ich weiß nicht genau, an welcher Zeit das war oder zu welchem Jahr das war. Bude ist voll, er gibt ein Konzert und die beiden sind anwesend und er holt die auf die Bühne und zwingt sie sozusagen dazu, sich die Hand zu geben.
Geil.
Ja, das ist so fast schon päpstlich.
Ja, so ein Watzlaw Havel, ne?
So. Übervater sozusagen. Und insofern ist dieser Typ einfach im Grunde genommen die Verkörperung des jamaikanischen Aufbruchs. Und das macht ihn bis zum heutigen Tage für die Jamaikaner unsterblich und für die Musikleute auf der ganzen Welt als Inspirationsquelle auch eben unersetzlich. Und wenn man dann guckt, woher kommt eigentlich Reggae und was ist das eigentlich und wo findet man es eigentlich heute noch wieder, dann haben wir festgestellt, es kommt eigentlich aus dem amerikanischen Jazz. Also aus dieser tanzbaren Jazzmusik, also nicht die totale Hektik auf der Trompete, sondern eine, ich sag mal, Musik, zu der du dich irgendwie bewegen konntest, einigermaßen vernünftig. Es ist so eine Art Mix, also ein bisschen Jazz, ein bisschen Country, ein bisschen Blues, ein bisschen Soul. Das fließt alles in diese Musikrichtung rein und deshalb im Übrigen ist es auch ein Kulturerbe der Menschheit geworden. Reggae gehört zu diesen Dingen, die also sozusagen von der UNESCO oder von der UNO als so etwas ausgemacht wurden. Und heute, also ich bin jetzt kein großer Musikexperte, das merkt man jetzt vielleicht auch gerade, aber immerhin, ich habe mir sagen lassen und habe es dann auch mir selber angehört. Bei Gentleman zum Beispiel hört man es ganz eindeutig, der sich wirklich darauf bezieht, der auch dort seine Videos aufgenommen hat oder einige seiner Videos aufgenommen hat und der diese Musik eben genauso auch strukturiert und genauso aufbaut.
Jetzt sagst du Gentleman, der kam aus Köln, glaube ich. Habt ihr den dann eingeladen in die Sendung?
Den haben wir eingeladen in der Sendung und zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt mit dir spreche, haben wir ihn noch nicht aufgenommen. Aber ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen passiert. Also er wohnt sozusagen bei uns um die Ecke tatsächlich. Ja. Den wollen wir fragen und das werden wir hoffentlich auch hinkriegen, was eben sozusagen für ihn sozusagen der Ausgangspunkt war, sich mit dieser Musik zu identifizieren und daraus dann eine moderne Form zu machen, die eben für heutige Ohren, ich sag mal, vernünftig klingt und wo man was mit anfangen kann. Wobei die Bob Marleys, also Redemption Song oder sowas, das oder Spirit Up, das sind alles Dinge, die kannst du auf jeder Fete spielen, da wird jeder sofort drauf loshüppen und sagen, das ist Bob Marley.
Ach ja, so. mindestens eine Textzeile kann auch jeder mitsingen, also je nachdem, was
genau.
Und das ist die Songs of Freedom ist, ja.
Genau, das ist einfach, das ist tatsächlich so eine Art Weltmusik geworden. Wir haben ja schon mal über so Phänomene, die mich total interessieren und wo ich wirklich sehr spannend immer zuhöre und auch versuche, mich weiterzubilden. Was ist es eigentlich an so einer Musik wie zum Beispiel von Beethoven, wie mancher Song von den Beatles, von mir aus auch Queen, dass du auf der ganzen Welt mit dem Zeug ankommen kannst und innerhalb ganz kurzer Zeit kann jeder We Will Rock You mitsingen oder von mir aus Imagine oder die Beethovens Neunte und so weiter. Also es sind so Sachen, die einfach sofort ins Ohr gehen, die offenbar Töne und Harmonien und Tempi beachten, die sozusagen für die Ohren eines Menschen empfänglich sind und die einfach hängen bleiben und die für uns gut sind und die wir einfach sehr schnell mitsingen können. Also
oder hinreichend oder zumindest hinreichend gut sind, sodass sie über geschicktes Marketing gut verbreitbar sind. Die Frage ist ja, ob We Will Rock You heute auch noch funktionieren würde, wo wir nicht mehr eine Handvoll Massenmedien haben, sondern die Masse, die Medien bildet. Also ob sich das genau so schnell rumspricht, ne? Das wäre mal interessant.
Ja, das ist sehr interessant. Und das ist auch die Frage zum Beispiel, wie das damals mit Beethoven war. Also da ist ja noch eine völlig andere Situation gewesen. Stimmt, aber ich finde es schon erstaunlich, dass du mit einem, ich sag jetzt mal Kassettenrekorder, gibt's nicht mehr, also mit irgendeinem Musiktonträger in irgendein chinesisches Dorf gehst, das Ding abspielst und nach ein paar Minuten können die Melodie mitsingen. Warum singen japanische Chöre mit Inbrunst die Neunte?
Und warum singen unsere Chöre keine japanische Musik?
Genau, so ist es. Das ist etwas, was mich wirklich fasziniert. Und das heißt, es gibt offenbar Musikfolgen und Musiktöne und Musikkompositionen, die eben überall funktionieren, inklusive der asiatischen Welt und
Ach, Helbel
eben
halt,
andere
ne?
nicht. Genau. Und das Zweite, was mich an Bob Marley eben dann auch wirklich fasziniert, ist halt die Zugehörigkeit des Rastafari dazu, also dieser Religion. Und dann habe ich natürlich geguckt, was ist das eigentlich? Und das ist letztendlich geht es auf den christlichen Glauben zurück. Es ist tatsächlich in Jamaika entstanden. Faszinierende ist, sie verehren die Göttlichkeit Haile Selassies. Und auch über den haben wir schon mal eine Sendung gemacht. Der letzte Kaiser Afrikas. Aber eigentlich hat es auch natürlich etwas zu tun mit der Kolonialgeschichte. Das ist eigentlich eine Bewegung, eine soziale Bewegung, die nach Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerungsanteile spricht oder der Mehrheit natürlich spricht, der gegen die Kolonialisierung ist, der das westliche, sagen wir ruhig kapitalistische System ablehnt und der sagt, wir möchten anders leben, wir sind wir streben einer Heilslehre nach, die ja so ein bisschen auch christlich begründet ist und wir kämpfen gegen jede Form von Kriminalität, von Korruption und so weiter. Was jetzt aber nicht besagt, dass in Jamaika alles toll ist. Das ist die Idee nur sozusagen. Mhm. Jamaika selber ist natürlich auch ein Hort der Kriminalität und kein besonders schönes Pflaster. Und 1920, also so kurz nachdem das alles so ein bisschen auch entstanden ist, gibt es die Prophezeiung einer Bewegung, die nennt sich Back to Africa, also diese, die später auch bei Malcolm X wieder auftaucht, wo du einfach sagst, der schwarze Kontinent Afrika ist besser als das, was die Weißen hier hingekriegt haben und deswegen müssten wir eigentlich der Logik folgen, müssten wir wieder zurück nach Afrika, um dort das bessere Leben zu haben. Und 1930, ich komme jetzt nochmal auf Haile Selassie zurück, 1930 wird Haile Selassie tatsächlich gekrönt zum Kaiser und in Äthiopien. Und das ist sozusagen dann die Erfüllung dieser Prophezeiung. Und dann gibt es im Grunde genommen einen totalen Schub, weil sie denken jetzt, die Idee, die wir da haben, die ist in dieser Kaiserkrönung von Haile Selassie sozusagen erfüllt worden und der schwarze Kontinent, also Back to Africa, dieser schwarze Kontinent wird jetzt sozusagen sich wieder für uns öffnen und wir werden dort gut leben können. Und das alles spielt zusammen sozusagen in dieser Rastafari-Bewegung, in diesen, was dann später bei Malcolm X, also nochmal 20, 30 Jahre später, also Nation of Islam und all diese Dinge wieder sich auch wieder spiegelt. Und da spielt also Bob Marley, der dann kurz danach geboren wird, natürlich eine bedeutende Rolle, weil er das dann auch musikalisch rüberbringt. Gleichzeitig ist man tatsächlich sehr religiös und spirituell. Also sie sind, ich sag mal, genau treue Bibelanhänger. Sie beziehen sich auf das Neue Testament. Sie sagen, dass zunächst einmal es ein König der Gerechtigkeit gegeben hat, dann kam Jesus und schließlich eben Haile Selassie, also diese dreimalige Erscheinung Gottes auf der Erde, das ist für sie so das zentrale Element. Und damit heben sich natürlich auch total ab von anderen Bewegungen und anderen Gruppierungen. Und insofern strömt dieser Geist von Rastafari und von Reggae und eben auch von Bob Marley im Grunde genommen relativ zügig über die gesamte musikalische Welt und hat dort einen Einfluss genommen auf ganz viele Richtungen bis hin zu Gentleman, der also heute aktuell ein deutscher Musiker ist.
Diese Idee von in Afrika ist es besser, woran machen die das fest? Weil Afrika ist ja jetzt nicht, also die Rastafaris kennen ja das Babylon System, das ist ja unsere Gesellschaftsordnung, also die westliche Gesellschaftsordnung. Und wenn du dir jetzt Afrika anguckst, da ist es ja noch schlimmer.
Ja, aber
mittlerweile,
damals nicht.
Muss man
ja,
sagen.
Ja.
Ne? Damals,
ja.
Also
wir reden von 1930. Ja, genau. Ja, wir reden von vor 100 Jahren ungefähr.
Aber und was machen die heute daraus? Habt ihr da, seid ihr so?
Ja, das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Aber also 1920, wo diese Weissagung gekommen ist von der Back to Africa Bewegung, dass also der Kaiser oder der König herabsteigt und kommen wird und das dann eben Haile Selassie 10 Jahre später war. In dieser Zeit war für viele eben Afrika der Verheißungsort, den man dann auch zur Not wieder aufbauen musste. Keine Frage. Natürlich war denen bewusst, dass Afrika auch zu der Zeit schon eine lange und eine schlimme Kolonialgeschichte hinter sich hatte und von Europäern weitlich ausgeplündert worden war. Das war denen natürlich bekannt. Aber auf der anderen Seite war es trotzdem so eine Art Sehnsuchtsort, zu dem man sich wieder zurücksehnte oder hinflüchtete, um aus der, ich sag mal, ungerechten Welt des Babylon-Systems, wie du gesagt hast, oder eben der Kolonialzeit, in diesem Falle der Briten, zu entfliehen. Und das kann ich irgendwie schon verstehen, dass man sich eine Idee sozusagen aufbaut, um diesen Irrsinn zu überstehen, der dadurch die Kolonialzeit auf einen zukommt.
Ist aus Afrika nichts geworden, aus Jamaika ist nichts geworden. Entschuldigt bitte, ich spitze zu, aus Afrika ist sehr viel geworden, ist mir völlig klar. Aus Jamaika ist nicht so viel geworden, wie die sich vor, weiß ich nicht wie vielen, vor 100 Jahren vielleicht gedacht haben. Was für einen Stellenwert hat das heute noch?
Naja, also man muss schon auch sagen, das ist alles relativ auf kleiner Flamme. Also formal ist es eine parlamentarische Monarchie. Elisabeth II., die britische Queen, ist nach wie vor Staatsoberhaupt und sie lässt sich vertreten durch einen britischen Generalgouverneur. Die Politik Jamaikas wird bestimmt durch einen Premierminister und durch das Parlament, also parlamentarische Monarchie. Es gibt so wirtschaftlich betrachtet in einigen Bereichen leichte positive Tendenzen. Es gibt auf der anderen Seite eine sehr, sehr starke und hohe Inflation. Was soll man groß exportieren? Da wird nicht, ist nicht viel. Natürlich ist sehr viel Tourismus und schöne Strände und nette Jungs und Mädels. Ich habe natürlich, was immer so eine Vergleichszahl ist, die aber sehr auch dieses Babylon-System beinhaltet, das Bruttoinlandsprodukt. Bei diesem Anzeiger sozusagen liegt das Land weltweit betrachtet auf Platz 121.
Da kommt von 198, oder?
Irgendwie sowas. Da sehr viel kommt danach nicht mehr. Es gibt eine sehr starke Landflucht. Diese Landflucht, das ist ja ein Phänomen, das du immer dann hast, wenn einfach wirtschaftlich es schlecht geht, weil dann denken die Leute, in der Hauptstadt, in diesem Falle also Kingston, gibt es Arbeit. Das bedeutet wiederum, dass rund um Kingston herum eine gewaltige Anzahl von Slumvierteln entstanden ist. Karl Marx hat sowas Lumpenproletariat genannt, weil die eben das Land verlassen haben. Dort haben sie meistens ihre Familien zurückgelassen und die leben jetzt auf dem Land schlecht, die Familien. Und die Jungs, die dann in die Stadt gehen, um zu arbeiten, finden keine Arbeit und leben in den Slumvierteln schlecht. Und Logik in dieser ganzen Geschichte ist steigende Kriminalität, steigende Bandenkriminalität. Der Drogenhandel hat enorm zugenommen. Und natürlich alles, was damit zusammenhängt, Kleinstkriminalität der Beschaffer und größere Kriminalität der Verkäufer. Es gibt maßlose Schutzgelderpressungen und mafiöse Strukturen. Und das Ganze lebt sozusagen davon, dass viele Menschen dort in Urlaub fahren und einfach Geld ins Land bringen über Tourismus. Wenn der nicht mehr wäre, dann, ich sag mal, wäre das Land vermutlich wirklich hinüber. Und so als positiv vielleicht zum Schluss gesagt, also auch hier ist Bob Marley tatsächlich segensreich, weil Reggae als Musik, die aus jeder Ecke ertönt und eben der Rastafari-Look von Bob Marley zieht natürlich trotz all dieser Widrigkeiten jede Menge Leute aufs Land, also ins Land. Und man kann wirklich sagen, Marley und Rastafari, das ist die Identität Jamaikas. Und es gibt eben sehr, sehr viele Menschen aus der westlichen Welt, die Nase hier voll haben und die sagen, ich will das erleben und ich will dort sehen, was das mit mir macht. Und das kann ich nur auf Jamaika. Und deswegen gibt es eben auch viele Musiker, die ihre Platten und ihre Musik in Jamaika aufnehmen mit einheimischen Musikern, weil die das tatsächlich, weißt du, die kommen, ich habe so eine Beschreibung gelesen, die kommen in so ein Tonstudio, rauchen sich eine Zigarette und setzen sich hin und fangen einfach an zu spielen. Und zwar ohne, dass auch nur eine einzige Note vor ihnen liegt. Und die können das perfekt. Das ist sofort, ist das super. Ja. Und die westlichen Musiker, die sehen aber ganz verdutzt, wow, wie geht das denn jetzt hier? Ne? Also das zu erleben, kannst du eben wirklich nur in Kingston vermutlich mal. also in der Hauptstadt, und das macht diese Insel einfach aus, und deswegen ist sie halt für viele Leute unglaublich attraktiv.
Apropos Insel, Musik und Alkohol und Drogen, in Irland passiert das auch, da machen die das halt nur mit Bier.
Und einer etwas anderen Art von Musik.
Das stimmt, ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 3. Februar 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.